Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung von dir, Caro. Ich möchte gerne damit beginnen, Ihnen ein wenig über die Hintergründe zu erzählen, die mich dazu veranlasst haben, über dieses Thema, also die Macht der Psychotherapie im Neoliberalismus, nachzudenken. Und werde dann anschließend Ihnen die Themen, die dieses Buch behandelt, darstellen. Ich fange mal mit den Hintergründen an. In den letzten 10 Jahren ist mir aufgefallen, dass sich das Klientel in meiner Praxis langsam aber stetig verändert hat. Sehr grob gesprochen gab es vorher 2 Personengruppen. Die einen wirklich schwer psychisch Kranke im wirklich auch psychiatrischen Sinne und die anderen, die aus unterschiedlichen Gründen mit dem Anliegen kamen, an sich arbeiten zu müssen oder sich verändern zu wollen. Zunehmend aber fand und findet sich eine Personengruppe ein, die von unterschiedlichen öffentlichen Stellen geschickt wird und deren vordergründige Problematik meines Erachtens aber in ihrer schwierigen sozialen bzw. finanziellen Problemlage liegt. Dazu muss man wissen, dass in Österreich 2014 ein neues Gesetz installiert wurde, welches Personen, die aus physischen oder psychischen Gründen erwerbsunfähig geworden sind, nicht mehr eine zeitlich befristete Berufsunfähigkeitspension gewährt wird, sondern diese Personengruppen werden zu Rehabilitationsmaßnahmen verpflichtet. Damit werden Menschen mit psychischen Problemen gezwungen, Psychotherapie zu machen. Sie müssen für jede Psychotherapiesitzung bei der zuständigen Krankenkasse eine Bestätigung vorweisen, die nicht nur die Absolvierung der Therapie bestätigt, sondern ich muss Ihnen auch unterschreiben, dass eine ausreichende Mitarbeit gegeben ist. Meine Praxis liegt im Süden von Niederösterreich, also das südlich von Wien, ziemlich weit unten. Das ist eine sehr einkommensschwache Region und die meisten dieser gerade angesprochenen Rehabilitationspatientinnen, die zu mir kommen, sind über 40 und 50 Jahre mit schlechter oder gar keiner Ausbildung, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und oder sehr prekär leben. Vielleicht erinnern Sie sich an den Zusammenbruch der Firma Schlecker, später Deli, ich glaube, die gab es in Deutschland auch. Und das war erstaunlich, der Betrieb ist praktisch zugrunde gegangen und innerhalb einer Woche fanden sich bei mir 3 ehemalige Mitarbeiterinnen ein. Alle 3 berichten von unbezahlten Überstunden und einer steten Arbeitsüberlastung. Sie waren mit dem Betrieb extrem identifiziert und stehen plötzlich vor dem Aus. Sie sind äußerst niedergeschlagen, was meiner Ansicht nach auch nicht besonders verwunderlich ist. Denn ob ihres Alters und ob ihrer mangelnden Ausbildung sind sie am Arbeitsmarkt beinahe perspektivenlos. Ob ihrer depressiven Symptomatik beziehen sie Rehabilitationsgeld und werden in Psychotherapie geschickt, um wieder fit to work gemacht zu werden. Fit to work ist in Österreich eine bundesweite Organisation, die sozusagen Menschen nicht nur mit psychischen Schwierigkeiten, sondern generell mit ihnen arbeitet, dass sie wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Wenn sie also diese Termine nicht wahrnehmen, droht der Entzug des Rehabilitationsgeldes, was zumeist dem Entzug der Existenzgrundlage gleichkommt. Die bisher wahrlich absurdeste Zuweisung eines Rehabilitationspatienten will ich Ihnen nicht vorenthalten. Es kommt ein ca. 45-jähriger Mann in meine Praxis, bei dessen Eintreten auf den ersten Blick schon deutlich ist, dass eine potenzielle Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mehr als unwahrscheinlich ist. Er hinkt, die körperliche Haltung ist als Ganze schief, das Gehen macht enorme Probleme. Ich frage ihn, was ihn denn zu mir führt, und er erzählt Folgendes. Er ist nach einem Arbeitsunfall als Hilfsarbeiter seit 5 Jahren ohne Beschäftigung. Die einstweilige Invaliditätspension wurde auf das Rehabilitationsgeld umgestellt. Also der ist gerade da hineingefallen in diesen Wechsel mit der neuen Regelung. Bei der Krankenkasse wurde ein für ihn zugeschnittener Rehabilitationsplan erstellt. Im Zuge dessen äußert er, dass er schon ganz rechtsextrem eingestellt sei, das hat er bei der Krankenkasse verlautbart. Die Flüchtlinge und Migranten und Migrantinnen bekämen alles Mögliche, nur er werde von einem zum nächsten Physiotherapieprogramm geschickt, aber seine körperlichen Einschränkungen würden nicht besser. Ein Arzt für physikalische Therapie hätte ihm gesagt, dass er mit diesen körperlichen Beschwerden und Schmerzen werde leben müssen. Jetzt sei er aber von der Krankenkasse zur x-ten physikalischen Therapie gezwungen und zusätzlich zur Psychotherapie. Denn die Mitarbeiterin der Krankenkasse hätte ihm Folgendes gesagt: Wenn Sie rechtsradikal eingestellt sind, dann müssen Sie eine Therapie machen. Es scheint also, als ob Psychotherapie auch politische Probleme lösen sollte. Die Psychotherapie generell hat dem Aspekt der Freiwilligkeit zu Recht immer eine zentrale Rolle beigemessen. Der war plötzlich vergessen. Von der psychotherapeutischen Community war nichts Kritisches zu dieser Vorgehensweise des Rehabilitationsgeldes und dieser Regelung zu hören. Auch nicht dann, als ich den Berufsverband und meinen Versorgungsverein auf diese, wie ich finde, äußerst fragwürdige Praxis schriftlich aufmerksam gemacht habe. Es war sogar so, dass niemand auf meine Mails geantwortet hat. Die Problematik des Rehabilitationsgeldes, wie ich es sehe, und das befremdliche Schweigen der Kolleginenschaft waren somit das berühmte Tüpfelchen auf dem i, mich mit folgenden Fragen zu beschäftigen. Wie kommt es, dass Menschen sich selbst beinahe flächendeckend als singuläre Schmiedinnen ihres Glücks bzw. Unglücks verstehen, gänzlich unabhängig von der politischen Situation, in die sie eingebunden sind? Denn kaum jemand macht noch strukturelle Ungerechtigkeiten, die sich meines Erachtens gerade im Bereich der sozialen Absicherung besonders drastisch zeigen, für die eigene Situation zumindest mitverantwortlich. Immer haben die Klientinnen den Eindruck, sie allein würden die Verantwortung für ihr vermeintliches Versagen tragen. Die zweite Frage: Wie lässt sich erklären, dass jegliche menschliche Problematik zunehmend als psychische interpretiert wird und die Idee, eine Psychotherapie zu machen, quasi zum alltäglichen Lösungswissen mutiert ist? Oder anders formuliert: Wie haben die Psyche und ihr transformierbares Potenzial einen derart zentralen Stellenwert im gesellschaftlichen Bewusstsein erlangt? Wir könnten das auch mit den Worten einer Kontrollärztin der Krankenkasse fragen. Vor 10 Jahren hatten alle Probleme mit dem Kreuz. Heute kommen alle wegen der Psyche. Wie ist das möglich? Die dritte Frage: Wie und wodurch ist es der Psychotherapie selbst gelungen, sich für jedes nur vorstellbare Problem, meistens jenseits schwerer psychischer Erkrankung, als Expertin zu positionieren? Wie konnte sich also die Psychotherapie zu einer Anlaufstelle für alle menschlichen Problemlagen etablieren? Und viertens, warum ist eine kritische Auseinandersetzung um das Zusammenspiel vom angeblich derart hohen Bedarf an Psychotherapie und dem Neoliberalismus innerhalb der psychotherapeutischen Community derart tabuisiert? Diese ineinandergreifenden Themenkomplexe waren der Anstoß, nach der Macht der Psychotherapie im Neoliberalismus zu fragen. Als Bezugstheorie für diese Untersuchung habe ich mich für die politisch-philosophischen Überlegungen Michel Foucaults entschieden. Seine machttheoretischen Grundlagen erschienen mir aus mehreren Gründen zielführend. Aus Zeitgründen führe ich hier nur 2 davon an. Erstens hat Foucault die spezifische Macht der Psychiatrie historisch untersucht und nachgezeichnet. Dabei hat er nicht, wie in Psychiatriekreisen oft behauptet wird, die Vorgehensweise der beginnenden Psychiatrie angeklagt. Ihn hat etwas ganz anderes interessiert, nämlich wie sich durch die Anfänge der Psychiatrie der Wahnsinn und das Vernunftsubjekt zugleich formiert haben. Denn die Bestimmung des Wahnsinns und der Vernunft war eine zeitgleiche Entwicklung und beide Begriffe sind ohne den anderen kaum denkbar. Es ist kein Zufall, dass Philipp Pinel, der in Psychiatriekreisen als Befreier der Irren von den Ketten gefeiert wird, zeitgleich mit Immanuel Kant gelebt hat, der sich ganz zentral mit der Vernunft auseinandergesetzt hat. Foucault hat also nach den gesellschaftlich relevanten Machtwirkungen der Psychiatrie gefragt. Wie und wodurch ist es möglich geworden, dass ganz selbstverständlich gesagt werden kann, das ist normal, das aber nicht? Die spezifische Macht der Psychiatrie ist, dass sie die Deutungshoheit errungen hat, gerade das zu bestimmen. Die gesellschaftlich relevante Machtwirkung dieser Bestimmung ist die von Foucault so bezeichnete Normalisierung, also eine Leitlinie der Norm, die allgemeingültig ist. Eine Norm, die sich seit der beginnenden Psychiatrie nicht verändert hat, ist die, dass ein Vernunftsubjekt arbeiten muss. Das war auch die zentrale Intention Pinels. Die Ketten wurden den Wahnsinnigen abgenommen, damit Arbeit möglich war, um sie also den herrschenden Wert- und Moralvorstellungen zu unterwerfen. Der zweite Grund, warum ich Foucault gewählt habe, ist der, dass er als postmoderner Denker gilt, der jeglichen Wahrheitsanspruch in einen historisch-politischen Zusammenhang bettet, während demgegenüber das psychologische Metier nach wie vor überwiegend die unhinterfragten Modelle der Moderne nützt und stützt. Heiner Kolb, den Sie vielleicht kennen, schreibt: Die Psychologie unterstellt die ontologische Dauerhaftigkeit eines Personengehäuses, wie es sich in ihrer Geburtsepoche, also der entstehenden Moderne oder bürgerlichen Gesellschaft, herausgebildet hatte. Sie hat in ihrem Hauptstrom keinen epistemologischen Zugang dazu entwickelt, dieses Personengehäuse als ein historisch spezifisches Produkt zu begreifen. Die Suche nach universellen Gesetzmäßigkeiten psychischen Funktionierens bestimmte und bestimmt nach wie vor das disziplinäre Hauptgeschäft der Psychologie, schreibt Heiner Kolb. Foucaults Denken ist also für diese Studie deshalb besonders interessant, weil es erlaubt, grundlegende Denkschemata der eigenen Disziplin in Frage zu stellen und gleichzeitig unter einer machttheoretischen Perspektive zu beleuchten. Also danach zu fragen, welche Effekte und Auswirkungen das psychotherapeutische Handeln evoziert. Dafür, meine ich, gibt seine Theorie Instrumente zur Hand, die es ermöglichen, die Psychotherapie in ihrer Verstrickung mit den neoliberalen Verhältnissen zu begreifen. Nun zum Inhalt, beziehungsweise damit Sie sich vorstellen können, wie das Buch aufgebaut ist. In einem ersten Schritt habe ich mich der neoliberalen Ideologie zugewandt. Unter Neoliberalismus verstehe ich eine Weltanschauung, die nach einem Kapitalismus ohne wohlfahrtsstaatliche Begrenzungen strebt. Die Aufgabe des Staates soll auf ein Minimum reduziert werden und eine Instanz darstellen, die ausschließlich optimale Rahmenbedingungen für den freien Markt und seine freien und selbstverantwortlichen Bürgerinnen garantiert. Die Bundeskanzlerin Merkel hat es einmal ganz treffend formuliert, indem sie gesagt hat, dass die Demokratie so zu gestalten sei, dass sie marktkonform ist. Die verbleibenden Aufgaben des sogenannten schlanken Staates sind also die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Markt und eine Minimalvariante staatlicher Unterstützung für Sozialbedürftige. Das ökonomische Denken macht allerdings nicht bei den Institutionen Halt. Vielmehr verändert es die einzelnen Subjekte selbst. Foucault hat eindrücklich gezeigt, wie sehr spezifische Machtverhältnisse ein ganz bestimmtes Subjektverständnis generiert. Das gilt auch für die Zeit des Neoliberalismus. Aktuelle Subjektivität soll sich an ihrer Marktförmigkeit messen lassen, indem, wie die feministische Ökonomin Gabriele Michalitsch sagt, der Markt als Bezugsinstanz im Individuum selbst verankert wird. So wird das ökonomische Kalkül zum Selbstverständnis. Die Ökonomietauglichkeit mutiert sowohl am Arbeitsmarkt als auch in der privaten Sphäre zur Verantwortung jeder Einzelnen. Gerade am Arbeitsmarkt gilt es heute nicht mehr nur die Arbeitskraft wie im Kapitalismus, sondern sich selbst als Ganzes zu vermarkten. Ein Scheitern am weiten Feld des Marktes ist ausschließlich in der Eigenverantwortung zu suchen. So avanciert das Ich zum zentralen Ort, sein Glück zu machen. Es wird mit Leib und Seele zur universellen Leitinstanz, zur einzigen Ressource, die es zu hegen und zu pflegen gilt. Um die eigene Verwertung am Laufen zu halten, muss an Physis und Psyche permanent gearbeitet werden. Es kann gar nicht genug optimiert werden, weil nur das Selbst ausschlaggebend ist für ein gelingendes Leben. Daraus folgt die Erfordernis einer ständigen Beschäftigung, Selbstbeobachtung und kontrollierenden Achtsamkeit der körperlichen Konstitution, dem Aussehen, den Affekten, den mentalen Fähigkeiten, der emotionalen Kraft und Stärke, der Sprache, der Bildung, dem sozialen Umgang und dem Job gegenüber, weil sich für jeden Menschen fortwährend die Frage stellt, wie individuelle Leidenschaften, Fähigkeiten und Ressourcen marktförmig gemacht werden können. Es ist also ein lebenslanger Arbeitseinsatz mit und an sich selbst. Es wundert daher nicht, dass das neoliberale Mantra einer permanenten Aufforderung folgt. Mach etwas aus dir. Nur du selbst bestimmst und gestaltest dein Leben, tönt es in unterschiedlichen Variationen. Sowohl diese Anrufungen als auch die Praxen der Individuen können als neoliberale Subjektivierung bezeichnet werden und bedeuten eine langsame, aber stete Veränderung der Individuen und ihres eigenen Selbstverständnisses. Was aber passiert, wenn Personen oder Personengruppen, aus welchen Gründen auch immer, keine marktförmige Subjektivität leben können oder wollen? Dann zeigt sich, wie sehr sich das Verhältnis von Individuum und Staat verändert hat. Das äußert sich insbesondere in der Haltung und Vorgehensweise staatlicher Hilfssysteme. Hilfsbedürftige Personen werden permanent dazu angehalten, ja dazu gezwungen, aktiv zu werden oder zu bleiben, um im neoliberalen Karussell mitzufahren. Bedürftigkeit allein reicht nicht mehr als Voraussetzung staatlicher Unterstützung. Nun müssen Selbstverantwortung, Eigenleistung und ein uneingeschränkter Arbeitswillen immerfort unter Beweis gestellt werden. Wir können also sagen, dass das neoliberale Regime eine Regierungsform darstellt, die auf eine Anleitung zur Selbstregierung abzielt. Foucault hat diese Form des Regierens über Selbstregierung in seinen Gouvernementalitätsstudien eigentlich quasi vorausgesagt. Insofern soll sich jeder und jede als Homo economicus verstehen und konstruieren. Das ist ein Begriff, den Sie wahrscheinlich kennen, den er in diesen Vorlesungen einführt und der bedeutet, dass sich jede und jeder als ein unternehmerisches Selbst verstehen soll. Alle Aspekte der Existenz sollen dem Kosten-Nutzen-Kalkül unterworfen werden. In der Alltagssprache wird das deutlich, wenn wir davon reden, in Liebesbeziehungen, Freundschaften und in die Erziehungsarbeit und den Job zu investieren. Wir fragen einander wie selbstverständlich, was bringt dir das? Oder wo ist dein Gewinn, wenn du so oder so handelst? Und was ist der Preis? Ich habe also im ersten Kapitel die neoliberale Ideologie selbst, also ihre spezifisch österreichische Entwicklung dargestellt, nachgezeichnet und in kritischer Weise diskutiert. Auf den Punkt gebracht, lässt sich meine Kritik dem Neoliberalismus gegenüber derart kurz zusammenfassen. Neoliberalismus produziert Reiche, die reicher werden, Arme, die ärmer werden und psychisch Kranke in einem historisch einzigartigen Ausmaß. Stichwort Burnout. Die Anführungszeichen bei psychisch Kranke sind der Annahme geschuldet, dass es sich bei diesen als psychisch krank definierten Personengruppen nicht um Erkrankungen im klinischen Sinne handelt. In einem zweiten Schritt, beziehungsweise im zweiten Kapitel, habe ich mich den machttheoretischen Überlegungen Michel Foucaults zugewandt. Weil ich den Eindruck habe, dass innerhalb der Psydisziplinen Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie Foucault zwar bekannt, aber kaum gelesen wird, habe ich versucht, dieses Kapitel so zu gestalten, dass es als eine Einführung in sein Werk gelesen werden kann. Ein wenig über Foucaults Denken habe ich ja bereits angerissen. Ich kann hier natürlich nicht das ganze Ausmaß seiner Überlegungen darstellen, das würde uns viel, viel Zeit beanspruchen. Aber ich greife einige Aspekte heraus, die mir wesentlich erscheinen. Foucault versteht die Menschheitsgeschichte nicht als einen kontinuierlich fortlaufenden, aufstrebenden Prozess. Weitgehend wird ja die Geschichte derart dargestellt und auch in der Schule vermittelt, als ob es sich um eine beständige Weiterentwicklung im Sinne einer Fortschrittslogik handeln würde. So sagen Menschen oft mit dem Blick auf die Vergangenheit, damals hat man dieses oder jenes noch nicht gewusst, die Entwicklung war noch nicht so weit oder so ähnlich. Foucault bricht mit dieser typisch europäischen Denkart und behauptet, dass jedes Wissen und jede Wahrheit immer in Beziehung zu den spezifisch herrschenden Machtverhältnissen verstanden werden muss. Ihn interessiert ganz besonders, wie sich Macht äußert, wie sie ausgeübt wird und welche Wirkungen sie zeigt. Sein Werk durchzieht eine Thematik in ganz besonderer Weise, nämlich die Frage nach dem Subjektverständnis. Wie ich bereits angedeutet habe, hat Foucault nachvollziehbar gemacht, dass sich die Wirkungen der Macht immer im Subjektverständnis der historisch spezifischen Epoche widerspiegeln, also im Selbstverständlich der Subjekte und ihren Selbsttechniken. Aber damit sagt er auch, dass Macht nicht ausschließlich repressiv gedacht werden kann, sondern ganz im Gegenteil äußerst produktiv. Die Macht erzeugt Wirkliches, nämlich spezifisches Wissen und spezifische Wahrheiten. Vielleicht können wir sagen, dass sich in dem Terminus des Hausverstandes die ganze Macht der herrschenden Epoche bündelt. In einem dritten Abschnitt habe ich in dem Sinne, wie Foucault die Produktivität der Macht versteht, dass also spezifische Machtverhältnisse bestimmtes Wissen über das Subjekt hervorbringen, die Wahrheits- und Wissensproduktion um die Psyche, wie wir sie heute verstehen, nachgezeichnet. Die Psyche hatte nämlich weder immer schon diese Bedeutung, noch war sie mit diesem extrem politischen Interesse versehen. Mir ist wichtig zu betonen, dass die Psyche mit ihrem aktuellen Verständnis ein Produkt veränderter gesellschaftspolitischer Verhältnisse ist und nicht irgendein Rohling, der immer schon da war und jetzt erst quasi richtig verstanden wird. Ich möchte das im Folgenden kurz skizzieren. Bis zum Ende der Feudalherrschaft war das Konzept der Innerlichkeit in unseren Breiten das der christlichen Seele, mit ihrem Fokus auf das Leben nach dem Tod. Die ständische Feudalherrschaft gab Gewissheit über Rechte, Pflichten, Eigentumsverhältnisse und Lebensweisen, selbst wenn diese nicht automatisch befriedigend erlebt wurden. Die Idee, den Innenraum, also die Seele, für irgendwelche persönlichen Ziele oder Anliegen zu nützen, wie wir das heute denken, ist noch lange weder denkbar noch notwendig. Denn die Seele ist, wie Michael Sonntag schreibt, bis ins 17. Jahrhundert als eine überpersönliche und transzendente Weltseele repräsentiert. Die Seele hat ein Kollektiv im Zentrum, die feudale Produktions- und Reproduktionsgemeinschaft ebenso wie das große Kollektiv der Gläubigen als Gemeinde Christi. Und die Seele ist orientiert auf das Jenseits, aus dem sie kommt, auf den Tod oder das Nachleben, welches das eigentliche Leben ist. Die Idee, den Innenraum, also für irgendwelche persönlichen Ziele zu nutzen, war bis zum Ende der feudalen Gesellschaftsordnung noch lange weder denkbar und tatsächlich auch gar nicht notwendig. Erst die politischen und ökonomischen Umwälzungen vom Ende der Feudalzeit in die Moderne machten es erforderlich, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft neu zu denken. Denn die Industrialisierung riss aus dem bisherigen Selbstverständnis, das auf sozialer Herkunft und Stand baut, förmlich heraus. Die Konsequenz des aufgelösten Feudalsystems und der Industrialisierung war die Individualisierung. Dieses prozesshafte Geschehen erzeugte Einzelwesen ohne ständische Beheimatung. Und genau deshalb wurde es notwendig, Subjektivität neu zu denken und zu konzipieren. In diesem Prozess verändert sich auch die Interpretation des menschlichen Innenraums. Die Vorstellung und Bedeutung der christlichen Seele beginnt langsam, aber sicher zu zerbröseln, weil die Menschen den Blick in neuartiger Weise nach innen richten. Das hat sich zuallererst gezeigt in Briefen, Tagebuchaufzeichnungen und Diskussions- und Tischgesellschaften der männlichen Individuen. Es ging darum, in unsicheren Zeiten neuer Möglichkeiten des Zurechtfindens als Einzelne habhaft zu werden. Und von Anfang an war dieser Blick nach innen auf die Sozietät bezogen. Immer war ein Gegenüber angesprochen, das bei der Orientierung des eigenen Seins und der eigenen Positionierung als eine Art Versicherung oder Orientierung helfen sollte. Zeitgleich entsteht mit der Industrialisierung ein Bedarf an einem Wissen darüber, wie die menschliche Arbeitskraft in ihrem Verhältnis zur maschinellen Leistung genauer zu bestimmen ist. Es brauchte ein Konzept, Individualität, Arbeitskraft und Psyche zusammenzudenken. Und zwar deshalb, weil die Neuzeit damit begonnen hat, theoretisch die Arbeit zu verherrlichen, wie Hannah Arendt das so schön schreibt. Hier lassen sich die Wurzeln der wissenschaftlichen Psychologie ausmachen, die sich dem Verhältnis von Mensch und Maschine widmet. Sowohl diese Bestimmung dieses spezifischen Verhältnisses als auch das Reden über sich selbst als Ausdruck von Verunsicherung im eigenen Sein sind die Ursprünge des psychologischen Diskurses insgesamt. Dieser fungiert nun als Hoffnungsträger für eine Neuorientierung der Individuen in ihrer gesellschaftlichen Verortung. Gerade durch dieses Sprechen, Austauschen und sich Versichern als dessen Hintergrundfolie die Beichtpraktiken der christlichen Pastoral dienen, entsteht ein vielschichtiger Diskurs, der die Psyche formiert und auf ein Realitätsniveau holt. Das heißt, erst genau durch diese sich ausweitenden Praktiken des sich im Gespräch und im Austausch mit anderen versichernden Individuums lässt die Psyche mit ihrem heutigen Verständnis entstehen. Sie schreibt sich in die moderne Subjektivität ein und soll nun an prominenter Stelle für das Leben genützt werden. Mit diesem Fokus kann die Psyche nicht etwas sein, das dem Gesellschaftlichen vorgelagert ist oder außerhalb des Gesellschaftlichen existiert. Sie war weder immer schon als irgendein Rohling da, noch hat sie in vergangenen Zeiten die heute vorgestellte Bedeutung. Sie ist nichts Privates oder gar Intimes. Vielmehr ist sie ein Teil und eine Ausdrucksform gesellschaftlicher Machtverhältnisse und nicht jenseits dieser zu betrachten. Das heißt, sowohl aus historischer als auch aus machttheoretischer Perspektive können die Etablierung des Wahrheitsgehalts der Psyche und der Kapitalismus als ko-konstitutive Entwicklungen verstanden werden. Beide, der Kapitalismus und die Psyche, werden zeitgleich zu erfahrbaren Kategorien der Moderne. Ich möchte daher eine andere Verortung der Psyche vorschlagen, als dies in den Psy-Disziplinen weitgehend der Fall ist. Dort wird die Meinung vertreten, dass es hier den Kapitalismus oder später den Neoliberalismus gibt und dort die Psyche. Es wird davon ausgegangen, dass der Mensch seit jeher als Subjekt mit Psyche zu verstehen sei und sich jeweils den sich wandelnden Herrschaftsverhältnissen gegenüber verhalten müsse. Damit wird die Psyche als stabile, immer schon vorhandene Entität interpretiert, die dem Unbill unterschiedlicher Machtverhältnisse trotzen müsste. Demgegenüber habe ich, Foucault ernst nehmend, den Weg der christlichen Seele zur modernen Psyche nachgezeichnet und gezeigt, dass hier eine konzeptionelle Transformation stattgefunden hat. Die Psyche entwickelt erst im Zuge der Industrialisierung einen Wahrheitsgehalt und kann erst in dieser gesellschaftspolitischen Transformationsperiode ein Realitätsniveau erreichen, das sich breitenwirksam niederschlagen wird. Es ist also meines Erachtens unmöglich zu beurteilen, ob zuerst der Kapitalismus und dann die Formierung der Psyche oder zuerst die Psyche und dann der Kapitalismus wirkmächtig wurden. Ich möchte anregen, nicht hier den Kapitalismus und dort die Psyche zu denken, sondern die Psyche selbst als Teil der kapitalistischen Logik zu verstehen. Sie verdankt sich denselben Macht- und Herrschaftsverhältnissen und lässt sich aus dem kapitalistischen System meines Erachtens nicht herausschälen. Als Operationsfeld soll sie an prominenter Stelle die Einzelnen mitunter auch mittels Unterstützung anderer in der Selbstführung oder Selbstregierung unterstützen. Sie geht also ein in die von Foucault benannten Künste des Regierens, denn erst mit dem Kapitalismus bekommt die Psyche ihre heutige Bedeutung und wird auch zum Politikum, wodurch ein auf sie permanenter Zugriff, ein sich verstärkender Zugriff beginnt, der im Neoliberalismus eine enorme Intensität erreicht hat. Nicht zuletzt die erfolgreiche Verschränkung psychologischer Inhalte mit der kapitalistischen Regierungsweise stützt diese Behauptung. Um das noch etwas klarer zu machen und mit der Psychotherapie zu verbinden, mache ich an dieser Stelle noch einen kurzen Exkurs zu Foucault. In seinen späten Arbeiten untersucht er die Formen und Praktiken, die es dem Individuum erlauben, an seiner eigenen Subjektkonstitution mitzuwirken. Er schreibt: Mehr und mehr interessiere ich mich für die Interaktion zwischen einem Selbst und anderen und für die Technologien individueller Beherrschung. für die Geschichte der Formen, in denen das Individuum auf sich selbst einwirkt, für die Technologien des Selbst. Bereits der Terminus Technologien des Selbst verweist auf eine veränderte Machtanalytik Foucaults im Unterschied zu seinen frühen Arbeiten, in denen die disziplinierenden Aspekte der Macht im Vordergrund stehen. Nun aber schreibt er dem Subjekt eine Freiheit zu, selbst zur eigenen Subjektivierung beizutragen. Aber nicht nur das. Die Machtmechanismen des Regierens werden die Freiheit, die mit der Selbstführung und den Selbsttechnologien verknüpft ist, nicht nur hinnehmen, sondern sie werden sie ganz aktiv anregen. Das erscheint mir für den Zulauf zur Psychotherapie, die ich als eine Technologie des Selbst verstehe, zentral. Bezugnehmend auf die Macht explizit neoliberaler Gesellschaften schreibt Foucault, man wird beeinflussen, anreizen, erleichtern, tun lassen. Das heißt, neoliberale Macht äußert sich natürlich nicht ausschließlich, weil die Disziplinarmacht deshalb nicht verschwunden ist, aber sie äußert sich darin, dass die Individuen angereizt, angehalten und angestachelt werden, auf sich selbst mittels Selbsttechnologien einzuwirken. Damit ist auch Foucaults bekannte Kritik an der Psychoanalyse besser zu verstehen. Der Idee, qua Entzifferung des Selbst zu einer Befreiung zu gelangen, hält er entgegen, dass das psychoanalytische Sprechen machen, wie er das nennt, eine Fortführung des pastoralen Geständnisses darstelle und in erster Linie der Selbstkontrolle der Subjekte diene. Insofern setzt sie, die Psychoanalyse, mit dem Akt des Sprechenmachens die historische Tradition der christlichen Pastoral fort, wenn auch in veränderter Form. Damit stelle die Psychoanalyse ganz bestimmte Denkschemata bereit, die sich mit der Macht dieser spezifischen Historie erfolgreich verknüpfen konnte. So halten die Machtverhältnisse Einzug in das Subjekt, welches nun eine Wahrheit oder innere Natur seiner selbst zu erforschen sucht. Allerdings ist diese sogenannte eigene Natur oder das, wer bin ich wirklich, nichts anderes als die Effekte unterschiedlicher Diskurse und Praktiken durch die Körper, Lüste und Sehnsüchte dem Subjekt erst vermittelt werden. An anderer Stelle aber zollt Foucault der Psychoanalyse auch Anerkennung. Er räumt ihr innerhalb unseres Wissens sogar einen privilegierten Platz ein, weil sie vor allem ein ständiges Prinzip der Unruhe, des Infragestellens, der Kritik und des Bestreitens hervorbringt. Wie ich zuvor dargelegt habe, gelangt die Psyche mit ihrem heutigen Verständnis in der Zeit der Industrialisierung auf ein Realitätsniveau. Mit Foucault lässt sich diese Veränderung in der Interpretation des menschlichen Innenraums von der Seele zur Psyche, und ich würde diese Begriffe tatsächlich nicht deckungsgleich verwenden, bringt er so auf den Punkt. Aus der Sorge um das Heil der Menschen im Jenseits wurde die Sorge um das Heil im Diesseits. Wenn nun die individuelle Psyche im Diesseits helfen soll und immer mehr Bedeutung für ein gutes Leben bekommt, ist es nur konsequent, für ihre Pflege ein Instrument zu entwickeln. Mit Sigmund Freud entsteht die Psychoanalyse und ihr werden ganz unterschiedliche Psychotherapiemethoden folgen. Im Unterschied zu Deutschland sind in Österreich aktuell 23 Behandlungsmethoden anerkannt, die mit den Krankenkassen verrechnen. Das heißt, es entsteht tatsächlich ein ungeheurer Markt an Ausbildungseinrichtungen und auch niedergelassenen Angeboten, der bedient werden will. Hier setzt nun tatsächlich meine Kritik an, mit der ich mich gegen eine sich noch weiter ausweitende Psychotherapeutisierung wende. Das kann ich hier jetzt natürlich auch nur sehr pointiert erklären. So wichtig das Psychotherapiegesetz ist, weil es zu einer Demokratisierung im Zugang zur Psychotherapie geführt hat, glaube ich nicht, dass es ein Zufall war, dass dieses Gesetz in Österreich gerade in den 1990er Jahren implementiert wurde. Wie ist es in Deutschland? Seit wann gibt es in Deutschland ein Psychotherapiegesetz mit Anspruch und Verrechnung? Weiß das jemand? Ich habe es nicht nachgeschaut. Nein. Aber ich glaube, möglicherweise zeitgleich. Kann das sein? Denn in Österreich kommt die neoliberale Politik, und das tatsächlich später als in Deutschland, erst in den 1990er Jahren voll zum Tragen. Zu einer Zeit also, wo sich das soziale Wohlfahrtssystem radikal ab- und umbaut, wird etwas installiert, das zur Arbeit am Selbst einlädt, auffordert und anreizt. Das hat Auswirkungen, wie die Soziologin Stefanin Duttweiler so schön schreibt. Denn die Vielfalt des therapeutischen Angebotes entwickelt einen Sog, der jeden und jede dazu anhält, sich als verbesserungsbedürftig und verbesserungsfähig zu verstehen. Und dieser Sog, sich als verbesserungsbedürftig und verbesserungsfähig zu verstehen, passt, und das ist meine These, ganz hervorragend zu den neoliberalen Anrufungen der permanenten Selbstoptimierung und Leistungssteigerung. Ich will nicht bestreiten, dass Psychotherapie hilfreich sein kann. Aber mit Foucaults machttheoretischen Überlegungen arbeitet die Psychotherapie diesem aus meiner Sicht krankmachenden System zu und hält ihm kaum etwas entgegen. Nicht nur, dass sich die psychotherapeutische Community kaum öffentlich zu den sozialpolitischen Verhältnissen äußert, die die Menschen erschöpft und krank machen, werden im psychotherapeutischen Setting politische Themen und Ungerechtigkeiten entweder ausgespart oder erst recht wieder psychologisiert. Ich denke also, dass die psychotherapeutische Wissens- und Wahrheitsproduktion speziell für die neoliberale Subjektivierungsweise ungemein interessant und anschlussfähig ist. Denn die psychotherapeutische Zentrierung auf die Einzelnen und ihr Versprechen der je individuellen Transformationsfähigkeit kann sich mit der neoliberalen Anforderungen individueller Exklusivität zum Zwecke der optimalen Verwertung im weiten Feld der Ökonomie hervorragend verbinden. Denn die Psychotherapie trägt dazu bei, das individuelle, selbstverantwortliche Handeln und Agieren anzuheizen und zu ermuntern. Genau dieser Form der Selbstsorge in der Psychotherapie und die damit verbundene Aktivität ist heute mit einem großen Prestige versehen. Insofern korrespondiert die Psychotherapie auf exzellente Weise mit dem neoliberalen Narrativ des marktorientierten Subjekts, das sich als autonomes, selbstbestimmtes und frei wählendes versteht. Ganz passend dazu wird dann natürlich eine Krise, ein Problem oder eine Erkrankung weitgehend als persönliches Versagen gedeutet. Es lässt sich kaum als ein im Leben mögliches Schicksal oder als eine Folge fehlgesteuerter politischer Regulierungen lesen. Vielmehr mutiert jegliche Problematik zu einer individuellen Angelegenheit, die nur jeder und jede für sich selbst meistern kann. Mit diesem weit verbreiteten Narrativ wundert es nicht, dass Menschen Lösungen in der Psychotherapie suchen. In diesem Sinne schreibt die Soziologin Eva Illouz, läuft die Erbschaft, die Freud der Populärkultur hinterlassen hat, paradoxerweise darauf hinaus, dass wir selbst dann her in unserem Haus sein sollen, wenn es brennt. Als Lösungsimperativ sämtlicher menschlicher Problemlagen lässt sich die Psychotherapie also als neoliberale Machttechnik lesen, die die Menschen zur geforderten Seinsweise des Homo economicus sowohl auffordert als auch dabei unterstützt. So fällt der Homo economicus mit dem Homo psychologicus in eins zusammen. Insofern trägt die Psychotherapie unmittelbar zur neoliberalen Subjektivierung bei und reiht sich in das herrschende Machtdispositiv ein. Zweifelsohne ermöglicht die Psychotherapie neue Erkenntnisse, die den individuellen Handlungsspielraum erweitern können. Aber dieser erweiterte individuelle Handlungsspielraum ist gerade der, den das neoliberale Regime verlangt, mitunter auch erzwingt. Damit kann die Psychotherapie in einem Kooperationsverhältnis mit dem Neoliberalismus bestimmt werden, das sich innerhalb der Logik dessen befindet, dass von soziologischer Seite, und zwar von Ulrich Bröckling, als Ökonomisierung des Sozialen identifiziert wird. Die Psychotherapie evoziert durch die Arbeit am Selbst weitgehend eine gesteigerte Tauglichkeit, die zugleich eine vertiefte Unterwerfung unter das neoliberale Regime bedeutet. Oder von mir provokant formuliert, durch die Verschmelzung des neoliberalen Regimes mit der Psychotherapie gelingt es in einzigartiger Weise, dass die Arbeit am Selbst zu einer Herrschaftstechnik mutiert, die als autonome, selbstgewählte Gestaltung des Lebens erscheint, sich aber letztlich als freiwillige Unterwerfung unter die neoliberalen Imperative entpuppt. Obwohl das Verhältnis von Psychotherapie und Neoliberalismus natürlich nicht gänzlich konfliktfrei und ohne Reibungspunkte ist, denke ich eben nicht, dass hier der Neoliberalismus und dort die Psychotherapie zu finden sind. Vielmehr ist meine These, dass die Psychotherapie in ihrer aktuellen Praxis eine tragende Säule des neoliberalen Regimes geworden ist. Ob dieser ernüchternden Erkenntnis widmet sich der letzte Abschnitt meines Buches Denkbewegungen im Sinne eines Denkens ohne Geländer, wie das Hannah Arendt formuliert. Es ist tatsächlich ein erster waghalsiger Versuch zu verstehen, wie die Psychotherapie über ihren aktuellen Wahrheits- und Wissenstellerrand hinausdenken könnte, um dem Anspruch der Emanzipation gerecht zu werden. Dafür reicht es meines Erachtens nicht, den Neoliberalismus zu skandalisieren, denn genau seine Imperative haben die Psychotherapie, wie sie heute praktiziert wird, erst groß und ihre Deutungen gesellschaftlich relevant und wirkmächtig werden lassen. Oder anders formuliert, der Neoliberalismus ist das Bedingungsgefüge der sich ausbreitenden Psychotherapie. Wenn die Psychotherapie emanzipatorisch sein möchte, gilt es meines Erachtens, die eigenen Theorien, die gesellschaftliche Funktion und auch den monetären Profit in machttheoretischer und vor allem in selbstkritischer Weise zu untersuchen und in Frage zu stellen. Ja, ich bin mit diesem Buch meinen Möglichkeiten entsprechend einen Schritt in diese Richtung gegangen. Insofern verstehe ich diese Arbeit als eine politische Intervention, über diese Thematik zu diskutieren, zu streiten und weiterzudenken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einigermaßen deutlich machen, in welch schwieriger, vermutlich äußerst ambivalenter Position sich die Psychotherapie aktuell befindet. Gerade weil sie sich meines Erachtens allzu sehr auf der Seite des Empowerments positioniert und auch derart präsentiert, war mir wichtig, auch die unterwerfende Dimension psychotherapeutischen Handelns herauszuarbeiten. Vielen Dank.